So faul.
Herr Müller, ich freue mich, dass Sie wieder vollständig erschienen sind.
Selbstverständlich, Herr Vollmer.
Ich muss ja sagen, es war anstrengend.
Das war ganz schön anstrengend. Es ist anstrengend, muss man vielmehr sagen. Noch.
Ist es noch?
Warum ist es denn so?
Boah, also ich meine, guck dir mal raus. Also das,
nee, das hat damit nichts zu tun. Oder?
Doch. So ein bisschen, ach ja, das ist so eine. Ich meine, man soll ja nicht so, ne? Das Wetter ist ja, sagen wir mal so, kann man ja nichts machen. Ne? Was du nicht beeinflussen kannst, das musst du loslassen, sagt man ja so schön.
Nee, Wetter finde ich nicht so tragisch.
Doch.
Also ich sag mal so, wir sind auf Tour und die Konzerte laufen wunderbar. Da ist überhaupt gar kein Grund zu meckern.
Nein.
Ganz im Gegenteil, es macht total viel Spaß, alles wunderbar. Aber es hat uns alle total zerschossen jetzt. Nach dem letzten Wochenende, ich habe gefühlt 2 Tage durchgeschlafen und war immer noch nicht fit. Du warst unfit, die Hälfte der Band war. Alle so, sag mal, was ist denn los? Platt, alle ausgelaugt.
So eine Art Tourvirus.
Alle total verwohnt.
Total verbogen. Und es kamen auch alle so leicht verschoben zurück.
Ja.
Lena, die ja sonst immer lachend in den Tourbus kommt.
So ganz traurig mit runtergezogenen Mundwinkeln.
Naja, so schlimm war es nicht. Aber wenn die Lena schon allein aus der Ferne, aus einem Kilometer Entfernung nicht hörbar ist, ist schon irgendwas falsch. Das ist so ein Indikator dafür, dass...
Oh, da stimmt was nicht.
Da stimmt was nicht.
Ja, hat uns ein bisschen zerschossen. Aber ich habe das Gefühl, man ist jetzt wieder so langsam auf dem... die Talsohle durchschritten.
Ja.
Heute spielen wir in Neuruppin. Nordwestlich von Berlin.
Ja.
In der Kulturkirche und sitzen hier oben unterm Dach der Kirche im 2. Stock. Über diverse Holztreppen haben wir uns in so einen kleinen Hinterraum verzogen.
Ja, es riecht leicht nach Holzwurm und alten Bänken.
Ja.
Man kann durch die Scheiben einen leicht verschwommenen Anblick der Außenwelt erkennen.
Ein herbstlicher Kirchenvorgarten.
Zerschundene Bäume ohne Laub, grauer Himmel. Aber unsere Laune ist bestens. Nee, also Leute, uns geht's gut. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ihr müsst nicht gleich Spendenaufrufe starten. Wir halten das aus, den Winter. Man nennt das ja Resilienz, ne? Nennt man das, glaube ich.
Oh, dieses Wort, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Ich auch nicht.
Ehrlich gesagt, das ist so ein Modewort zum Thema, also jetzt ne, Resilienz sein. Ich kann es nicht mehr hören. I'm sorry, da muss ich jetzt mal rumranten.
Das klingt aber auch, also Resilienz, das klingt wie Exzellenz, nur andersrum. Was, woher kommt das auf einmal? Resilienz. Es gibt zwei Wörter. Und zwar Resilienz ist eines, das so ein bisschen inflationär wurde. Und wie hieß das andere Wort nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Vielleicht ein gutes
Scheint
Zeichen.
Ja nicht so fest verankert bei dir zu sein.
Ja, doch. Paradigmen.
Paradigmenwechsel.
Paradigmenwechsel, das war's. So ein Wort, das man auch eigentlich nicht so oft sagt, aber das plötzlich oft gesagt wird aus irgendwelchen Gründen.
Ja, man klingt halt einfach sehr intelligent, wenn man dieses Wort verwendet.
Ja, man kann ja auch einfach sagen, es ist auf einmal alles anders. Das wird jeder verstehen, was gemeint ist.
Und Resilienz heißt einfach nur so, halt durchhalten.
Halt die Fresse.
Durchhalten halt.
Durchhalten. Ja, oder einfach mal die Fresse halten.
Ja, aber jetzt ist ja so, du hast eine tolle Idee, über ein Thema zu reden.
Mhm.
Das Thema in unserer jetzigen Folge lautet... Hast du dich schon mal beim Tonmann eingeschleimt? Und dann haben wir kurz überlegt, soll man nicht für das Thema einen Tonmann dazu holen? Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht.
Weil wir
wollen ja jetzt über die ablästern.
Ja, wir wollen über Tonleute ablästern und wollen mal so richtig das Blatt nicht vor den Mund nehmen und wollen mal einfach mal wirklich so ganz klar auch jetzt mal so eine Top 10 unserer Lieblingstonmänner aufstellen. Und mal gucken, wer so auf den letzten Plätzen landet. Nee, machen wir natürlich nicht. Aber
wir hatten ja auch schon Tonmänner hier, so ist ja nicht. Wir haben ja mit dem Sascha Kohl schon 2 Folgen gemacht. Eine oder 2?
Ja, da hatten wir eine Folge mit dem Sascha, genau.
Genau, also wir haben ja schon durchaus auch uns... das war aber einmal eher so diese Monitor-Thematik.
Mhm.
In ihr Monitor. Und jetzt kamst du auf die Idee, dass wir über FOH reden, Front of House.
Ja.
Also diejenigen, die unten uns zum Klingen bringen.
Und mir kam die Idee, als ich im Backstage lief, ganz ohne irgendwie an was Böses zu denken, und dann kam der Jan Löwenhaupt, unser Tonmann, kam praktisch so an mir vorbeigelaufen, und ich dachte mir, soll ich mich jetzt bei ihm einschleimen oder nicht? Im Sinne von, wenn man doch jetzt zum Beispiel als Gitarrist sich möglichst beim... Nee, pass auf, ich weiß, wie es passiert ist. Ich kam in Backstage, jetzt habe ich's. Und dann habe ich versucht, einen Kaffee zu besorgen, gab aber keinen. Und dann habe ich mir selbst einen Kaffee gemacht mit meiner neuen tollen Aeropress-Maschine, wo man selber Pulver reinschütten kann und so Kaffee drücken kann. Und dann saß der Jan nämlich da, lief an mir vorbei, und ich dachte...
Soll ich ihm einen anbieten?
Genau. Und dann dachte ich mir, guck mal, der will auch, der ist die ganze Zeit...
Alter, was geht denn hier?
Tropft, oder was?
Es tropft auf mich runter.
Fuck, was ist los?
Ich habe keine Ahnung.
Die Kirche ist undicht. Geh da weg.
Das ist heiliges...
Weihwasser?
Weibwasser.
Nee, weißt du, was das ist? Das ist Fledermauspisse. Die zelten nämlich da oben.
Die zelten doch nicht da oben, Mann.
Ja, doch, Fledermäuse. In Kirchen sind immer
Fledermäuse. Aber da geht auch so die Dichtung ab.
Ja, ja. Das ist ganz... würde ich auf keinen Fall mehr...
Na gut, dieses kleine Intermezzo soll uns jetzt nicht vom Tontechniker bashen ab.
Nein, und pass auf, um es kurz zu machen. Ne, ich schweife ja gern mal aus, habe ich jetzt gemerkt. Ich wollte dann dem Jan einen Kaffee anbieten und dachte, ich habe ihm auch einen Kaffee gemacht, und er hat sich darüber gefreut. Und dann dachte ich mir so, der denkt jetzt bestimmt, ich will mich einschleimen, damit er meine Gitarre lauter macht. Das ging mir dann so durch den Kopf. Und dann habe ich mir gedacht so, das ist ja eigentlich lustig, dieser Gedanke. Und dann denke ich mir dann immer so, vielleicht ist das ja wirklich schon passiert, dass man so Tonmänner so extra, dass man denen so extra Sachen schenkt und so Komplimente macht, damit die einen laut mischen, habe ich mir dann gedacht. Vielleicht gibt es ja sowas.
Ja, ist natürlich, also ja, kann gut sein. Ist jetzt in unserem Fall, muss man ja sagen, wir kennen uns sehr gut, also wie unsere Tonmänner, auch den Jan, der unten FOH macht, und das ist ja alles totaler Schwachsinn. Wir sind ja vollkommen entspannt und vertrauen uns gegenseitig. Aber es gibt ja schon Situationen, wenn man jetzt nicht so tourmäßig unterwegs ist, sondern so diese Gigs, wo man hinkommt, wo quasi eine Audio-Company ist, sei es jetzt irgendwie ein Cover-Gig oder ein Stadtfest-Gig oder irgendwas, wo man nicht mit seinem eigenen Personal ist, sondern wo man eben auf Leute trifft, die das auch professionell machen.
Ja.
Aber man kennt sich ja gar nicht.
Genau.
Und dann ist da so ein bisschen die Frage, okay, wird das dann geil? Wie sind die drauf überhaupt? Mhm. Haben die überhaupt Ahnung? Oder ne? Wie,
man kennt sich
ja. Man weiß es einfach nicht. Und das ist so die Frage. Man kriegt es ja auch nicht mit.
Das ja, ist ja
auch
das Thema. Oft weiß man ja gar nicht, wer der Tonmann ist. Also da wird ja oft, einer läuft da ein, einer da. Man kennt gerade den Musiker und man hat das Technikteam noch nie gesehen. Habe ich auch schon ganz oft
erlebt. Genau. Ich hatte zum Beispiel irgendwann mal eine Situation, das fand ich auch, das ist so ein Ding. Also, ich sag mal so, ich habe ja früher viele Gigs gemacht, hunderte Gigs gemacht mit meinen, vor allen Dingen mit meinen beiden Bands, die ich so nach dem Studium hatte, wo ich selber das auch gebucht habe, wo ich also auch ständig im Vorfeld mit den technischen Companies zu tun hatte. Wenn man da Tech Rider hingeschickt hat und dann ruft dann der whatever an, ich bin hier der TL aus der Venue oder ne, von dem Festival oder von der kleinen Kulturbühne, also von bis sozusagen, von ganz klein bis ganz groß. Und dann spricht man sich immer ab über, wie groß ist die PA. So, ja, wir haben bei uns hängt hier die HK-Anlage oder die D&B-Anlage oder whatever. Und das ist die Bühne und hin und her. Und dann bist du am Telefon und versuchst so abzuschätzen, wie groß ist der Raum. Ich kenne mich aus. Also ich sag mal, ich konnte zu dem Zeitpunkt, kannte alle Mischpulte. Das war so auch die Zeit, wo das mit Digitalpulten immer mehr wurde. Und ich wusste, okay, das wird funktionieren, das wird nicht funktionieren. Die Anlage ist zu klein, Sprachverständlichkeit, bla bla bla. Und dann hast du aber jemanden an der Leitung, der meint, dass das, was er da hat, super geil ist. Aber der kennt ja uns als Band oder als Künstler nicht und kann ja überhaupt nicht einschätzen, was wir brauchen.
Ja.
Aber er versucht ja immer, das zu verkaufen, dass das geil ist, was da ist.
Ja, genau.
Oder er hat kein Budget oder die Veranstaltung hat nicht mehr Budget und deswegen steht da sowas, was... Und dann... ist immer dieser Punkt zu sagen, ja, hey, man will ja eigentlich cool miteinander sein. Man will ja keinen Stress haben miteinander.
Ja.
Man will da ankommen, dann, wenn nach so einem Telefonat, zwei Wochen später, will man ankommen und einfach sagen, hey, wir haben telefoniert, grüß dich und der Tag wird super.
Ja, ja, genau.
Aber es ist leider sehr häufig so gewesen, dass ich am Telefon schon wusste, das wird nicht funktionieren oder es ist zu wenig oder man hat dann eher bei, in unserer Größenordnung damals, das waren ja kleine Acts, Hat man dann so beim Licht Abstriche gemacht und gesagt, hey, komm, da musst du jetzt keine Moving Heads hin tun, so, das wird zu teuer. Aber PA, Alter, ist schon zu wenig und muss irgendwie mehr Bässe oder anderes Material und so. Und ja, wie viele Leute kommen denn da her? Da kommen 300, ja, bla, keine Ahnung. Versucht man das aus der Ferne abzuschätzen. Und wenn du dann auf dicke Hose machst und schon so der Arsch am Telefon bist, dann ist auch der Tag dann uncool häufig, weil man sich dann kennenlernt und merkt, so, das war der Typ, der hat damals so Stress gemacht. Das heißt, man will ja eigentlich gute Laune haben, damit man gemeinsam das Ding schaukelt. Und da muss ich schon sagen, da war es sehr häufig so, dass ich versucht habe, auch teilweise bin ich früher in die Venue rein als der Rest von der Band oder als unser Tontechniker. Sondern ich habe versucht, erstmal alles zu checken, wie sind die hier drauf, was ist hier los, kann man mit denen jetzt erstmal einen Kaffee trinken, erstmal alles einordnen.
Das ist witzig, weil du hast ja einen ganz anderen Blick da drauf. Ich habe da überhaupt nichts mit zu tun. Also ich komme da hin als Gitarrist irgendwo und mir ist eigentlich komplett egal, was da für Boxen rumstehen, für Lautsprecher, weil ich überhaupt, interessiert mich auch gar nicht.
Ich hatte halt immer die Situation, dass wir haben damals mit zwei, drei festen Tontechnikern gearbeitet, die sich quasi unsere Jobs geteilt haben, also freelance-mäßig, aber die waren immer mit uns unterwegs. Und ich wusste halt, wie die ticken.
Ja, klar.
Ich habe halt vorher auch gefragt, hör mal, was brauchen wir denn irgendwie?
Genau.
So, also,
hast du viel mehr
Einblick. Und diese Situation, du bist auf einem Festival und dann sagt der, damals war es so, da kamen die Digitalpulte raus und dann, ja, wir haben das neue Digico so und so. Ja, klar, mega geiles Pult, keine Frage. Aber wenn wir keinen Pfeil dafür haben oder wenn das noch nicht gesetupt ist und wenn der Azubi da steht und das Pult nicht kennt, das kann ja da stehen, aber du hast eine Viertelstunde Zeit und musst irgendwie einen Linecheck machen und dann den Gig spielen, das geht dann halt nicht mit so einem Pult. Da bist du mit einem analogen Pult schneller oder mit irgendeinem, damals war es die Yamaha M7, eins der ersten größeren Digitalpulte.
Das ist ähnlich wie mit einem Maserati zum Aldi fahren und schnell was einkaufen.
Ja, aber einer, der den Maserati nicht bedienen kann. Genau. Also wir haben den Maserati, du kannst damit fahren, aber sorry, weiß nicht, wie er funktioniert. So, ne? So, ihr könnt ihn ja nutzen, das ist den geilsten Schlitten, den wir da haben. Und das war damals so. Und da habe ich manchmal gesagt, pass auf, es bringt uns nichts, wenn du uns hier die 60.000 Euro Digico-Schüssel hinstellst. Wenn das nicht vorher alles gesetupt ist und das Routing schon stimmt und ihr unseren Kanalplan so installiert habe mit den Plugins, mit den Inserts schon drin, dann macht es keinen Sinn. Dann dauert der Soundcheck halt irgendwie dreimal so lang, als wenn ein Pult da steht, wo wir einen Pfeil mitbringen und das funktioniert.
Aber wir reden ja jetzt ganz oft so von Kommunikation. Ne?
Ja, genau.
Und daher kommt ja auch im Prinzip ein bisschen so das Thema, wenn man sich mit dem Front of House zumindest mal gut versteht, dann kann man ja vielleicht ein paar schöne Sachen für die Show rausholen. Ne?
Ja.
Nämlich in dem Sinne, und ich kenne das auch schon mit manchen Leuten, ich kenne Tonmänner, die haben sich jetzt gar nicht so dafür interessiert, was die Philosophie der Band ist. Das lag aber auch oft an der Gesamtstruktur, da kann man jetzt gar nichts bewerten. Es gab aber auch Tonmänner, die waren so integriert in eine Soundphilosophie von der Band, dass man da wirklich zusammen drüber geredet hat, wie soll jetzt dieses Instrument wirken, soll es jetzt mehr Stereo sein, soll es mehr auf der linken und rechten Seite sein, soll es mehr, was weiß ich, im Hall sein oder so. Keine Ahnung, also man fragt sich dann natürlich so oft, inwieweit wir zusammen mit dem Tonmann arbeiten, damit so eine Soundphilosophie auch dann in den entsprechenden Hallen rüberkommt. So, ne? Das ist ja so eine Grundsituation. Und wenn du jetzt mit einer Coverband spielst und du kommst da hin und du kennst den Tonmann nicht, dann versuchst du natürlich so, dann ist dann so, okay, Hauptsache ich komme ja gut durch und kann arbeiten. Ja. Und im Optimalfall klingt sogar richtig geil.
Ja, ja, eben.
Weil ne, in den meisten Fällen, wenn du weißt, da ist jemand, der ist fit, der dreht dir einen Sound hin und sagt, komm, ich mach mal, du hast eh keine Zeit, groß mit ihm über Philosophien zu reden, dann bist du froh, wenn der Typ einfach am Start ist und schnell dir einen Sound hinmischt und du nicht viel Sorgen hast. So, ne?
Ja.
Das sind ja die beiden Situationen. Und diese andere Situation, ne, also das ist die eine, und die andere ist halt die, dass du mit einer Band wie wir zum Beispiel fest unterwegs bist. Du hast einen Tonmann für 20 Shows oder mehr. Oder der wechselt vielleicht auch einmal. Aber in der Regel ist es ein Typ, der die Hand da drüber hat. Und dann kann man mit dem vielleicht auch mal über Sachen reden, wie, ja, die Gitarre ist bei dem Lied vielleicht ein bisschen breiter, Stereo als anders. So, ne? Und daher kommt auch kam mein Kopfkino so ein bisschen so, wie ist denn das, wenn ich jetzt mit dem Tonmann ein schlechtes Verhältnis hätte oder ein gutes? Wirkt sich das dann auch auf die Situation vorn aus? So, ne? Ich denke mal, ein guter Tonmann, der lässt sich davon gar nicht beeindrucken, von überhaupt gar keiner. Aber ich glaube, irgendwas macht es vielleicht dann schon. Keine Ahnung, aber ich finde den Gedanken so spannend, so, ne? Irgendwie so, ich mir in dem Moment dachte, so, Wie ist denn das, wenn man sich bei dem so voll die ganze Zeit einschleimt?
Die Söhne Mannheims haben vor Ewigkeiten, das ist sicherlich 15 Jahre her, haben die mal, die haben so ein, als sie auf Tour waren, so ein YouTube-Vlog gehabt, wo die irgendwelche Sachen, und da gab's ein geiles Video zu dem Thema, nämlich, die haben ja mit zwei Schlagzeugern eine Zeit lang gespielt. Und haben auch eine Tour gemacht, wo dann die beiden Schlagzeuger links und rechts auf der Bühne standen. Und die haben ein Video gemacht, wo sie es so spaßmäßig verarscht haben, dass die beiden Schlagzeuger quasi dem Tonmann, dem Winnie Lai, immer Geld zugesteckt haben. Machst du mich ein bisschen lauter oder bei ihnen leiser oder da irgendwie so sabotieren sich gegenseitig. Ja, totaler Schwachsinn. Aber sehr lustiges Video, sehr cool damals.
Ja, die hatten auch so schräge Gedanken.
Ja.
Ja, aber das ist klar, ich meine, es ist, der Jan ist ja irgendwie auch ein super humorvoller Typ, so, mit dem man irgendwie viel Quatsch machen kann. Und auf Tour kommt, dann ist man dann auch immer noch so ein bisschen im Tour-Collar-Modus und Schwachsinnsmodus. Und dann kommen natürlich immer so lustige Sachen zustande, so, ne? Aber da, auch da muss man sagen, so, es macht total Spaß, mit Tonleuten zu arbeiten, die so ein bisschen auch über die eigene Soundphilosophie reden, ne? Weil ich kann ja zum Beispiel dem Tonmann sagen, ey, meine Gitarre, die, ich sehe das so und so, ich hätte gern, dass die so und so klingt, also so klingt die jetzt bei mir auf dem Kopfhörer, so höre ich die gerne. Und wie ist denn das, wenn meine Gitarre vorne, wenn das zu Stereo ist, dass das vielleicht so zu breit klingt? Ist es vielleicht besser, wenn man diese eher links sieht und vielleicht so ein Monosignal sogar besser wäre und nur der Hall Stereo ist und so ein Quatsch, ne? Also das wird dann richtig nerdy dann auch. Und wir hatten das zum Beispiel bei dieser Fernsehshow Your Songs in Leipzig, als wir diese Fernsehshow mit Gregor und Janet Biedermann gemacht haben. Da habe ich das erste Mal ein getrenntes Setup, Dry, Wet, benutzt. Und dann haben die sozusagen mein trockenes Signal aufgenommen, also ein Monosignal, und das Hallsignal habe ich extra geschickt. Und es war eigentlich total die geile Erfahrung. Das habe ich bis dahin noch nie gemacht, weil man konnte dann später natürlich ein bisschen den Hall reinmischen oder auch weglassen. Natürlich habe ich dann keine Kontrolle mehr darüber, ne? Es gibt ja so Gitarristen auch wie Mike Landau oder Steve Lukather, also die ganzen Heroes, die haben auch oft so ein Setup, wo der Front-of-House-Mischer dann entscheiden kann, wie viel Hall lege ich da jetzt rein, weil er es getrennt schickt oder so. Das kann man natürlich alles machen. Der Nachteil ist halt, und das machen wir bei Sing My Song zum Beispiel gar nicht so, der Nachteil ist immer, dass du die Kontrolle natürlich abgibst, ne? Du willst natürlich als Gitarrist schon sagen, das, was ich jetzt mitschicke, ich will, dass die Gitarre jetzt im Hall wegschwimmt. Das ist so gemeint, ne? Da soll jetzt eine Tonne Spring Reverb drauf sein. Wenn der Mischer dann halt sagt, nee, Spring Reverb mag ich gar nicht so gerne, ich lasse sie jetzt weg, dann ist die Philosophie natürlich für den Arsch.
Ich habe das auch schon gehabt, weil ich mich auch sehr drüber geärgert. Das ist jetzt dann aber eher, das ist nicht FOH, sondern ist dann eher Studio-mäßig, dass ich irgendwo ein Saxophon-Solo hatte, und es soll nach 80er Jahre klingen. Und ich habe so Presets mir gebaut, wo quasi so eine Art Doppler-Effekt, so ein kurzer Delay und dann noch ein längerer Delay und so ein springy Raum, wo das Saxophon dann einfach sehr, sehr effektmäßig so nach den alten 80er Jahren Soli klingt, so ein bisschen. Und das habe ich halt damit angeboten. Und dann kriegt aber natürlich, man kriegt ein trockenes Signal und kriegt dieses Wet-Signal. Und man spielt dann auch anders. Wenn man mit dem Effekt arbeitet, spielt man einfach anders.
Absolut.
Ja. Und dann habe ich das irgendwo, und dann kam irgendeine Platte raus und dann war das total trocken, das Solo. Dann hat der Mixer entschieden, er will den Effektanteil nicht haben.
Ja.
Und dann hätte ich halt anders gespielt. Ich habe halt total viel zu laut gespielt und so mit so gegrowlt und so. Und das hätte ich im Leben nicht gemacht, wenn das nicht so in so einem Saft gestanden hätte.
Ja, du hast die Ästhetik genutzt als Klangfarbe.
Genau. Und das ist dann total schade, wenn dann der Techniker sich anders entscheidet. Also auch da wieder eine Kommunikationsfrage eigentlich.
Ja, genau.
Aber ich finde, es ist so ein Thema, du hast es gerade schon gesagt, du hast aus deiner Sicht, du hast keine Ahnung von Boxen oder so, ne? Man hört sich selber auf der Bühne und hat eine Vorstellung, so will ich klingen oder so soll die Band klingen.
Ja.
Aber aus Technikersicht, sage ich jetzt mal, ist es so viel Physik und so viel Raum. Ja. Wenn du mal unten, ich habe an vielen FOH-Situationen stand ich halt daneben, um das auch mal damals so zu kapieren. Wir haben zum Beispiel, unterhältst dich mit irgendjemandem vorher über die PA und ja, bla bla bla. Es gab diese JBL-Systeme, VRX, heißen die SRX, VRX, die kamen damals raus, eine relativ kostengünstige vermeintliche Line-Array-Dinger, also diese Bananen, die man so aufhängen kann. Ne? Line-Array heißt ja, dass es so ein bisschen stackmäßig nach Strahlt. Genau. Und das ist aber kein richtiges Line-Array, aber das sieht so aus. Das hat auch so Einzelteile, so diese Top-Teile, die man so stacken kann quasi. Ja, genau. Und dann haben wir irgendwo in Österreich gespielt und es war vorher alles gedealt und dann war ein Festival-Ding, waren schon 3000 Leute auf dem Platz und dann rief mich der Tonmann an und sagt, ey, komm mal zum FOH, komm mal rüber. Das geht, musst du dir angucken. Dann bin ich dahin und sagt, guck dir mal die Front an. Ich so, ja, was denn, wie? Mhm. Dann war dieses JBL-System, da waren irgendwie 4 Bässe und oben waren die Top-Teile. Die haben die aber falsch aufgehängt, die haben die nämlich 90 Grad gedreht.
Oha.
Das heißt, die lagen auf den Bässen drauf, so gestackt, aber halt um 90 Grad gedreht. Das heißt, die haben nicht in die Breite gestrahlt, sondern in die Höhe. Also die Höhen vor allen Dingen. Du hast im Grunde nur Höhen gehabt, wenn du genau vor den Boxen gestanden hast. Sobald du aber in der Mitte von der Bühne warst, hast du nichts mehr gehabt. Du hast ein bisschen Tiefe mitten noch gehabt und Bässe, aber du hast quasi gar keine Höhen gehabt. Und das hatte Gig immer in 5 Minuten los.
Alter.
Und so, mit sowas müssen sich Tontechniker beschäftigen. Weißt du? Da ist dann vollkommen egal, ob keine Gitarre Stereo ist oder man sagt es von Effekt. Und die haben Soundcheck in Räumlichkeiten, wo die sagen, ey, ich kann eigentlich alles ausmachen heute. Also dieser Pragmatismus, den man manchmal als FOH-Mann haben muss, wo es darum geht, Alter, die Snare ist zu laut, die Gitarre ist zu laut, ich muss aber einen Sänger drüber kriegen oder eine Sängerin, um für das Publikum psychologischen Zugang zu schaffen zu dieser Musik. Ich muss heute das hinkriegen, weil der kriegt ja sonst die Haue im Publikum so ungefähr.
Ja, und da merkst du halt auch krass, wie unterschiedliche Bands so drauf sind. Ich denke mir, also wenn ich jetzt Tonmann wäre und ich würde auf die Bühne kommen und sagen, ey, du, dein Gitarrenverstärker, der ist so laut, der knallt da ins Publikum, das ist irgendwie nicht cool, dann passiert es ja ganz oft, dass man als Gitarrist so sagt, so,
mach ich noch lauter.
Blöder Arsch, geh weg, ich will laut spielen. Und dann ist es ja dann so, immer die Frage, auch eine Vertrauenssache, ne, so. Und ich kenne das, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Gitarrist ist, der sein Amp nutzt als Soundquelle, der soll natürlich einen bestimmten Sweet Spot und so und gut klingen und dann drehe ich auf 7, weil er da gut klingt. Und dann ist das nur mal mein Gitarrensound und die Band oder der Gitarrist, dessen Handschrift ist so ein bisschen ein lauter Amp, gibt's ja, ne?
Ja.
Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass man zu Stevie Ray Vaughan geht oder zu Jimi Hendrix geht und sagt, du, wir haben jetzt hier eine Gala, wäre ganz geil, wenn du den Gitarren ein bisschen lauter machen würdest. Der wird einfach mit einer Spiritusflasche kommen und das ganze Ding abfackeln. Mhm. Dem wäre das dann wahrscheinlich egal. Aber das waren auch andere Zeiten, muss man sagen. Wir sind jetzt halt 2025 und wir haben natürlich auch eine wesentlich bessere Technik. Und wir spielen mit In-Ear-Monitoring. Jimi Hendrix hätte damals wahrscheinlich gesagt, Kopfhörer? Was soll das und so, ne? Das hätte damals gar nicht existiert, diese neue Form von Ästhetik oder so, ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel auf der Bühne, wenn jetzt ein Tonmann auf die Bühne kommt und sagt, okay, ihr müsst vielleicht von der Bühne ein bisschen leiser spielen, das hat man ja ganz oft.
Ja.
Wie geht man damit um als Band? Ne? Geht man da aufeinander zu oder sagt man so, nee, ey, hier ist Rock'n'Roll, das ist halt nun mal laut, lebt damit, gibt's ja auch.
Ja.
Das kann auch vollkommen okay sein, weil halt nun mal eine Band davon lebt, dass sie halt auch laut spielt. Bei manchen Bands ist es leider so.
Also ich finde gerade diese Kommunikation total wichtig. Und zwar in beide Seiten, in beide Richtungen.
Ja.
Also du sagst jetzt gerade, der Tonmann kommt und sagt, ihr seid zu laut, euer Gitarren-Amp ist zu laut. Geht nicht, ihr müsst, oder wir müssen ums Schlagzeug Plexiglas machen, weil geht nicht und so.
Ja.
Andersrum haben wir gestern den Fall gehabt. Wir haben mit Gregor gespielt und waren auf der Bühne. Und die war PA-mäßig so aufgebaut, dass so viel Bass auf der gesamten Bühne war. Also Bassdrum und Bass, wenn ich Bass gespielt habe, war alles schön fett. Ich fand's geil.
Ja, ja, klar,
ich fand's auch gut. Aber für den Sänger, der in der Mitte steht und singen muss, nimmt das dann im Ohr so viel Platz ein.
Ja.
Das ist sehr häufig beim Soundcheck, dass der Gregor das Feedback an den FOH-Mann gibt und sagt, du musst versuchen, weniger Bass zu fahren, weil sonst kann ich nicht gescheit singen. Und gestern war sogar die Entscheidung, ey, wir brauchen andere Bässe. Und dann wurden noch mal eine halbe Stunde später andere Bässe geliefert und dann aufgebaut, die dann dafür gesorgt haben, dass einfach auf der Bühne kein Bass mehr zu spüren war, so Kardioid-System. Mhm. Und das war dann total geil für ihn. Ne? Und für draußen genauso gut, weil da hat sich also für draußen kaum eine Änderung. Aber das war jetzt quasi ein Feedback in die andere Richtung. Wenn man nicht redet miteinander, dann ist man auf der Bühne unzufrieden. Und
jetzt muss man halt sagen, Gregor weiß halt auch ziemlich genau, was er will.
Ja, genau.
Wir haben ja dann oft auch Sänger, vielleicht, die sagen, das klingt mir zu dumpf und so, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt.
Ja.
Er kann das relativ schnell adressieren. Und dann hat man sich abgesprochen mit unserem von der Faust und der hat dann gesagt, wir brauchen eigentlich nur zwei Bassboxen an den Rand stellen, die mittlere macht für uns keinen Sinn. Und dann hat man das gelöst. Das fand ich auch irgendwie cool, irgendwie, dass das so auch so unproblematisch dann lief. Man hat dann irgendwie gesagt beim Soundcheck, Leute, macht mal eine Viertelstunde Kaffeepause, wir wechseln das aus.
Ja.
Alles klar, jeder weiß, wo er dran ist. Wir warten und der Thomann sagt dann, wenn es weitergeht, wenn die Box steht und wir weitermachen können. Und das hat alles super geklappt. Da gab es überhaupt keinen Stress und Diskussionen. Ne?
Ja.
Ist alles cool.
Also das fand ich mega, dass es so funktioniert.
Ja.
Und auch, dass man da einfach immer miteinander redet irgendwie drüber. Das finde ich, find ich super. Und genauso, auch wenn der Tonmann Feedback gibt, nicht, jetzt nicht nur in puncto, ey, die Lautstärke ist zu krass, die Gitarre bläst ins Publikum, sondern auch einfach, das habe ich jetzt auch auf der Tour, ich bin ja am Anfang, dass man erstmal so, man probt, macht sich seine Gedanken, hat seinen In-Ear-Sound und dann geht man auf die Bühne, spielt die ersten Gigs.
Mhm.
Und dann Feedback von den Technikern zu bekommen, wo die sagen, Leute, hier bei der Nummer, was machen die Geigen da? Oder was macht die Klarinette da? Oder da spielt die Gitarre an der gleichen Stelle wie Cello oder wie whatever. Und wie soll ich das denn mischen? So, das macht für mich keinen Sinn.
Ja, da merkt man aber auch, welcher Front of House so ein bisschen Ahnung oder so einen Einblick in Produktion hat, ne? Und überhaupt in Musikproduktion, vielleicht auch in Mixing generell, was Alben betrifft oder so. Wenn du merkst, wenn jemand Musikproduktion macht, ist es eine andere Herangehensweise, vielleicht wie jemand, der nur Sprachveranstaltungen macht oder Politik-Meetings, oder Messeveranstaltungen. Ich glaube, wenn jemand, das was wir machen, ist schon gut, wenn jemand ein bisschen Ahnung von Produktion hat und auch verschiedene Ästhetiken vielleicht auch mal kennengelernt hat. So ist, also es hilft natürlich schon. Ja, und wenn jetzt jemand da eher so fixiert drauf ist, dass der Sänger gut zu hören ist und der ganze andere Rest ist erstmal nicht so wichtig, dann mischt er wahrscheinlich auch so, ne?
Also, um nochmal.
Ein Hip-Hop-Mixer würde anders mischen als jemand, der Friedrich Merz die ganze Zeit in der großen Halle.
Also, um nochmal auf dieses Thema unseres Titels zu kommen, hast du dich schon mal eingeschleimt?
Ja.
Ich würde sagen, ja, häufig. Aber jetzt nicht aus, wie soll ich sagen, damit,
du dich immer
damit mein Saxophon lauter ist, sondern ich hatte viele Situationen, wo man so das Gefühl hat, okay, also es ist, glaube ich, was anderes, wenn du jetzt so die großen professionellen Hallen spielst, wo jeden Tag oder dreimal die Woche oder wie auch immer eine professionelle Produktion reinkommt, da ist es ja sowieso so. Da gibt es Local Technical Crew und der Rest sind immer Leute, die, also da ist FOH, wird immer jemand sein, der von der Produktion kommt.
Ja.
So, aber ich hatte früher viele Situationen, wo man hat eine Vorstellung von seinem eigenen Sound, man hat sich über das Equipment Gedanken gemacht, man bringt Dinge mit, damit das so und so wird.
Ja.
Und dann spielt man aber in Situationen, ich sage jetzt mal, die Band kommt aus Berlin, man spielt aber irgendwo im ländlichen Raum und trifft auf eine sehr nette Local Company, die dann so ein bisschen denken, was sind denn das für Typen? Da kommen jetzt die Großstadtvögel und die wollen jetzt das. Und man redet nicht die gleiche Sprache.
Ja.
Und da finde ich es dann schon manchmal cool, einfach zu sagen, Leute, was ist denn hier los? Geil, ein bisschen Späßchen machen, ein bisschen labern, Cola zusammen trinken und irgendwie gucken und so. Ihnen das Gefühl geben, wir machen das jetzt gemeinsam.
Mhm.
Ihr supportet uns, wir wollen gemeinsam einen geilen Abend haben und wollen auch nicht die ganze Zeit euch ankacken und sagen, euer Zeug ist scheiße, euer Job ist scheiße, sondern man will es gemeinsam machen. Und dann war es schon meine Erfahrung, dass man dann mehr rauskommt, mehr rauskriegt und dass dann einfach mehr Bock da ist, dass man gemeinsam arbeitet. So.
Das ist ja dieser Titel, schleimst du dich ein, ist natürlich gewollt provozierend gewählt. Im Prinzip kann man es ja runterkürzen, indem man sagt, was ist eine gute Kommunikation, ne? Und wenn man natürlich jetzt, gerade am Telefon fängt der Spaß ja schon an, man spricht mit den Menschen irgendwie und sagt, hey, ich bin jetzt der Musiker oder ich bin der Manager oder so, wir machen jetzt hier zusammen dieses Ding, dass man da eine gute Connection hat, ne? Das ist ja, witzigerweise ist das aber halt überall so, ne? Also ich glaube, ob du jetzt mit einem Tonmann redest oder ob du mit jemandem redest, der vielleicht das Bühnendesign macht, das Licht natürlich, je nachdem, inwieweit da eine gemeinsame Philosophie herrscht, ist es natürlich cool, wenn man da auch gemeinsam eine positive Basis hat, natürlich, ne? Das ist ja klar. Aber ich fand es irgendwie einfach auch lustig, irgendwie diesen Gedanken so, okay, ich schenke dir mal einen extra Kaffee, ich mache dir einen extra schönen Kaffee. Und So, fand ich irgendwie witzig. Aber bei uns ist ja sowieso ein bisschen so, dass wir jeden Tag zusammen irgendwie in der neuen Location sind. Da ist es ja dann noch krasser. Es ist ja nicht so, dass wir eine feste PA haben, die immer gleich ist, sondern wir müssen ja die PA leihen. Das heißt, hat man nochmal eine spezielle Herausforderung. Man kommt dann in so eine Location rein und dann merkt man plötzlich, dass der Front of House oder der Mischer vorne sagt, also die Anlage, die ist halt einfach viel zu klein für das, was wir hier machen. Das hat da andere Gründe vielleicht, dass der Veranstalter einfach da die Anlage noch nicht passend ausgewählt hat oder dass die vielleicht einfach mal auch nicht so viel Ahnung hatten davon und dann kommen wir da rein und sagen, ja, die Anlage ist dafür eigentlich nicht passend, aber wir müssen das Beste draus machen. Ist ja auch schon der Fall gewesen. Ne? Ja. Und wir hatten auch den Fall, dass im nächsten Jahr plötzlich ein Veranstalter eine neue Anlage gekauft hat, weil jemand gesagt hat, die Anlage ist für hier drin eigentlich nicht gut. Ich kann dir mal was Besseres vorschlagen.
Genau.
Plötzlich war eine andere Anlage in der Halle, ne? Haben wir auch schon erlebt. Aber in dem Fall mussten halt alle kommunizieren. Ne? Aber dann war es natürlich auch so, dass man dann an dem Abend nichts mehr ändern konnte. Man musste damit leben, was man hat und muss halt dann das Beste daraus machen. So, ne? Aber es ist ganz oft die Kommunikation, die da eine Rolle spielt. Und heute spielen wir in der Kirche und ist auch witzig.
Bin ich mal gespannt. Aber also es ist eine hölzerne Kirche, die klingt nicht so krass wie jetzt, also nicht Kirche.
Ja, nicht wie du hast recht, nicht so wie so eine Stein, wie der Kölner Dom als Extrem, sondern eher wie so eine kleinere Holzkirche, ne? Stimmt. Bisschen trockener, bisschen wärmer alles.
Bin sehr gespannt. Also kann funktionieren mit dem Unplugged-Programm.
Ja. Ach, genau. Weißt du, was mir auch noch einfällt? Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Jetzt kommt es nämlich.
Ja?
Eigentlich kommt das jetzt, warum ich überhaupt hier sitze. Und zwar, wenn du, das ist nämlich so immer meine Gedanken, wenn ich jetzt auf der Bühne sitze, ne? Und ich wähle meine Gitarrensounds aus. Mhm. Denkst du da eher an deinen In-Ear-Sound oder denkst du eher ans Publikum? Weil bei mir ist es dann so, das ist jetzt in dieser Tour so, dass ich eher meine Gitarrensounds ein bisschen trockener fahre, weil ich mir denke, wir sind in solchen Hallen, wo ein trockener Sound sich mit dem Hallen, mit der Hallenästhetik vielleicht besser mischt. Und wenn ich mir aber dann am Ende die Sache auf dem Kopfhörer anhöre, klingen die Aufnahmen halt immer total trocken. Da würde ich eigentlich viel mehr Hall drauf mischen.
Aber wir haben noch in total unterschiedlichen Venues gespielt.
Ja, aber trotzdem, die meisten Venues, wenn ich jetzt alle runterrechne auf so einen Durchschnitt, Wet-Dry-Grad, dann würde ich eher sagen, ich fahre ein bisschen lieber dry, weil dann kann man das unten ein bisschen besser vielleicht handeln, wenn es ein bisschen trockener von mir kommt. Aber auf dem Kopfhörer klingt es mir dann oft ein bisschen zu trocken. Wenn ich so Aufnahmen anhöre, weißt du,
wie ich meine? Also ehrlich gesagt würde ich sagen, auf dieser Tour spielen wir hauptsächlich trockene Venues. Also so wie heute, so eine Kirche ist selten. Und ein paar Säle waren dabei, die auch so ein bisschen mehr Nachhall hatten, aber sonst.
Ja, ich habe mir tatsächlich zwei Presets aufs Ding gelegt. Also ne, gerade wenn ich mit der Resonator spiele, da habe ich einen trockeneren Sound und einen mit mehr Hall. So, und manchmal merke ich auch so, dass wenn die Halle nicht so wet ist, dass ich so ein bisschen eher den halligeren Sound nehme. Also ich kann da auch aus dem Stegreif ein bisschen entscheiden. Aber das Phänomen ist mir schon ein bisschen aufgefallen, dass wenn ich jetzt mal wenn ich jetzt Aufnahmen anhöre von unseren Mixen, dass ich so dachte so, ah okay, auf dem Kopfhörer hätte ich wesentlich mehr Hall drauf gegeben, als dieses Bühnengefühl praktisch mir hergegeben hat. Obwohl es trockene Venues waren, trotzdem hast du immer Reflexionen überall. Mhm. Du hast ja, ne, auch wenn es ein Theater ist und so, trotzdem hörst du immer irgendwie die Halle mit. Und ganz extrem war es in, Dreieich gewesen? Nee, Dreieich ging sogar. Wir waren vorher irgendwo in der Halle, wo extrem viel Reflexion von der Gegenseite zurückkam.
Ja, das stimmt. Das war so ein komisches Ding. Ja.
Ne? Und da ist es eigentlich auch gut, wenn der Front of House mal sagt so, wir sind heute ganz schön hallig unterwegs, kannst eher mal auf der trockenen Seite denken, so, ne? Weil es für die Leute besser ist dann so. Auf der anderen Seite, wenn dann davon ein Live-Album gemacht wird, würde ich eher sagen, das wäre mir jetzt zu trocken. Da müsste man dann zumindest noch die Halle mit reinmischen oder so, ne? Aber das ist klar, das ist super nerdy.
Ja, da bin ich sehr selten. Ich habe tatsächlich aber auch so ein bisschen Raum auf allen meinen Instrumenten jetzt, tatsächlich auf dem Bass sogar auch. So mit einem ganz leichten Spring,
Ambience-mäßig. Klar, weil du halt auch diese Pick-Ästhetik oft spielst, ne? Dieses Serge Gainsbourg-mäßige.
Ja, genau. Aber genau, das ist so ein bisschen Charakter. Aber auch auf Bassklarinetten, Klarinette und auch Saxophon habe ich auch noch einen Hall drauf einfach. Mhm. Aber ja, keine Ahnung.
Entschuldigung, muss nur einmal in die Sicherungskasse.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja, crazy. Aber da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass das von Raum zu Raum verändert.
Ja, es ist mir diese, bei dieser Tour habe ich mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ne? Weil, also andersrum gedacht, wenn ich jetzt in so einer Kirche wie heute natürlich meinen fetten Stereo-Reverb drauf mache und der mischt sich dann nochmal mit der Kirche, so, also
ja, das angenommen, ist dann strange,
wir werden in so einer Kathedrale, dann würde ich eher sagen, mach dir doch mal zwei Presets und mach eins ein bisschen trockener. Oder ich kann den Reverb mit dem Pedal irgendwie runterregeln oder so, ne? Sowas. Weil es würde hier keinen Sinn machen fürs Publikum, dass ich jetzt nochmal eine Tonne Hall drauf mache.
Ja, ich finde eh fürs Publikum Stereo-Effekte in der Größenordnung, die wir jetzt spielen. Also das Publikum hat Mono gefühlt, ne? Also,
ja, kommt drauf an, wie es vorne gemischt ist. Also der kann es schon breit machen, die Gitarre.
Ne? Ja, aber also in dem Kontext jetzt in so einem Unplugged viel, so wie wir es jetzt gerade tun, da denke ich so über sowas kaum nach. Das ist für mich eher so größere Hallen und Open-Air-Produktionen, wo du jetzt sagst, irgendwie da macht man sich über solche Sachen Gedanken, so auch Keyboard-Flächen und so, wie breit und so ist das. Aber wir haben ja hier alles so herkömmliche Instrumentenwahl und also.
Aber da fängt das halt an. Sage ich dann, okay, ich überlasse das jetzt dem Front of House, der soll einfach daraus machen, was er will.
Ja, genau.
Oder spreche ich das mit dem ab? Da fängt das ganze Ding an. Und da bin ich selber auch manchmal so ein bisschen, soll ich da vielleicht mal drüber reden oder soll ich einfach meinen Shit machen? Das ist für mich auch nicht immer so klar.
Ja, ich habe das jetzt zum Beispiel auch, ich meine, für mich war das jetzt mit dem Bass neu. Das war meine erste Tour, wo ich Bass spiele. Aber dann ist für mich so die Frage aufgetaucht, wenn man dann mal Mitschnitte hört. Wir machen ja häufig diesen virtuellen Soundcheck. Mhm. Bevor wir auf die Bühne gehen, richten die PA schon ein und lassen vom Vortag quasi das Zeug ablaufen. Und dann hört man mal, wie es unten klingt quasi. Und dann habe ich halt manchmal so gedacht, ach krass, da klingt der Bass und die Bassdrum, die finden da ganz anders statt, als sie bei mir auf dem Ohr stattfinden. Und deswegen war für mich so die Frage, wie viel Attack- und Höhenanteil hat eigentlich der Bass? Mhm. Weil ich habe da total viel mit dem Tonpoti rumgespielt. Also bei Situationen, wo ich denke, ich brauche einen dumpferen Basston, habe ich das gemacht, übers Tonpoti gelöst. Und bei Situationen, wo es attackiger sein darf, habe ich das aufgedreht, dass es einfach mehr Headroom oben hat.
Verstehe.
Funktioniert für mich auf dem Ohr super. Also auf dem In-Ear, in der Kombination mit Drums und auch alle anderen, was du machst, was Linker ein Klavier macht, war das alles logisch. Aber ich habe dann den Mix unten gehört, habe gedacht, den Unterschied nehme ich jetzt gar nicht so wahr, über die PA zumindest irgendwie.
Ja.
Und dann habe ich halt auch gefragt, sag mal, wie ist das? Macht ihr einen High-Cut? Wollt ihr vom Bass nur das Low-End haben? Oder wie platziert ihr den? Wir nehmen das schon wahr. Aber halt, ja, vielleicht klang es jetzt über die PA so oder bei dem Song war es so gemischt oder wie auch immer. Aber das ist ja so ein bisschen okay.
Ja, das ist ja eine ganz krasse Welt, ne? Also Bassfrequenzen mischen, das ist ja dann nochmal so ein krasses Fass. Wie funktioniert die Bassdrum mit dem Bass zusammen? Also, bei dir habe ich so das Gefühl, also jetzt bei euch ist es so ein bisschen so, dass du mit dem Bass ein bisschen höher liegst als die Bass. Die Bass macht so ein bisschen mehr Sub und du bist eher ein bisschen drüber.
Ja.
Kann ja ganz anders sein, ne? Zum Beispiel Palladino, also auf der Continuum, da habe ich immer so das Gefühl, dass der Bass total den Subbereich abdeckt. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass da noch so ein bisschen Oktave sogar mit drin ist. Ich müsste mal wirklich genau checken, wie das gemischt wurde und was da gespielt wurde. Wenn das jemand weiß, bitte schreibt es mal in die Kommentare, weil ich finde es super spannend, wie zum Beispiel die Philosophie bei verschiedenen Platten so ist. Und bei der Continuum von John Mayer habe ich so das Gefühl, dass der Bass unten total fett ist und die Bassdrum drüber liegt eher von der Frequenz. Ne? Wobei es bei anderen Produktionen, wenn der Bass so ein bisschen angezerrt ist und so oben rumdengelt mit einem Pick gespielt, dann die Bassdrum eher fetter ist vielleicht. Ne?
Wir haben ja hier eine Djembe als Bassdrum. Ne? Wir haben
genau.
Die hat, da ist eine Grenzfläche drin, glaube ich, und ein Mikro davor. Es gibt also auf meinem Ohr, ich habe den Attack, aber mein Bass ist tiefer. Ich habe zwar oben auch Attack, aber wenn ich auf der E-Seite unten unterwegs bin, bin ich tiefer. als die Djembe, so vom Low-End her.
Dann ist eher das Gefühl so, dass die Djembe mehr Sustain hat und der Bass eher ein bisschen knackiger, kürzer. Gleich ist auch manchmal das so eine Illusion.
Das kann sein, ja. Gestern, die stand so krass in dem Raum, als wir die Bässe noch hatten, stand die da so rum.
Ja,
so,
ja.
Gemacht. Mhm. Und dann haben sie die gegatet, sodass die weggeht irgendwie. Aber als die Bässe dann nicht mehr so krass da waren, war auch dieser Effekt dann wieder weg.
Ja, ja. Ich finde das super spannend. Also ganz davon abgesehen, Leute, wenn jetzt zum Beispiel Tonleute zuhören hier und wenn ihr Bock habt, mal zu kommentieren, wie ihr das seht, so die Kommunikation zwischen Musiker und FOH oder vielleicht sogar Monitormann, also beide Stellen. Wie ihr das so seht, wie eure Philosophie ist, es würde uns super interessieren und vielleicht auch die anderen Hörer, die mittlerweile auch schon in die Tausende gehen, habe ich jetzt gerade vor kurzem mal festgestellt,
wahnsinnig
oder?
Wahnsinnig erfolgreich.
Ja. Unfassbar, wir können vielleicht doch bald den Maserati für einen Aldi-Einkauf kaufen. es freut uns natürlich, vielen Dank fürs Hören an der Stelle und wir würden uns fast sogar ein bisschen mehr Kommunikation wünschen. Wir fragen uns dann immer, wo kann man hier kommunizieren? Bei YouTube kann man das, glaube ich, am besten machen.
Ja.
Da kann man direkt unten kommentieren. Also wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt das in die YouTube-Kommentare. Also jeder Podcast von uns findet auch bei YouTube statt, den findet ihr sofort. Und da kann man, glaube ich, am besten kommentieren, damit eine Stelle da ist.
Braucht man aber ein Google-Konto, aber das haben ja mittlerweile alle quasi. Ne?
Ja, genau. Und wenn nicht, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail setzen wir nochmal unten rein in den Text. Dann können wir diese Nachricht vielleicht auch selber bei YouTube posten oder sowas, dass wir auf jeden Fall wir würden uns einfach nur auf Resonanz freuen, gerade zu diesem Thema, wenn hier Tonleute zuhören. Das wäre nämlich super spannend. Vielen Dank dafür. Was machen wir jetzt? Hören wir auf oder was?
Wir reden über die Resilienz vom Tontechniker, weil das ist auch so ein Thema. Ich glaube, den Tontechniker.
Die brauchen viel Resilienz.
Nein, die müssen halt auch irgendwie.
Aber es gibt ja auch so ein Paradigmenwechsel bei Tonleuten mittlerweile.
Da wurde fast jemand überfahren gerade. Es wurde gehupt.
Oh. In das war Neuruppin gab es einen Unfall.
Tolles Bild. Also ich finde schon, dass es so ist, dass die sich wahrscheinlich auch wahnsinnig viel anhören müssen und wahnsinnig viel Halbwissen von Bands, Künstlern kommt und sagt, das muss aber laut sein oder es muss Low-End haben oder muss das und meine Gitarre muss aber bitte und ich möchte aber gerne.
Ja.
Und dann, ich kenne viele Tontechniker, die dann so sagen, ja, okay.
Die haben so ein Resilienz-Plugin installiert.
Ja, aber dann müssen die halt erstmal, bevor die jetzt die erklären, ja, aber guck mal, das ist die PA, die ich hier habe, das ist das Pult, das ich hier habe, so klingt der Raum und du willst jetzt von mir eine Stereo-Gitarre haben, so ungefähr. Ne?
Ja,
also so,
genau.
Das so, und dann häufig ist dann so, komm, ja, ist bei mir angekommen, nicht weiter reden, so ungefähr.
Ja.
Ne?
Ja, genau.
Aber ich habe es auch schon ganz anders erlebt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe irgendwann mal so ein Gig gehabt, das ist aber Monitor, aber das fand ich so, da bin ich mit dem Vorurteil hin, so, ja, das wird schon wieder so ein Stadtfest-Ding und da will man jetzt gar kein Fass aufmachen und dann hatte ich mein eigenes Monitor-Rack dabei mit Mikro aufgestellt und wollte nur mein Saxophon rausgeben und hatte dann eigene In-Ear-Strecke dabei und eigenes Mischpult und ein bisschen Hall, ein bisschen Kompression, damit ich mir so selber, denn ich wollte eine Stereosumme einfach vom Monitor machen.
Ja, damit er nicht viel rumdrehen muss.
Ja, damit ich nicht von dem quasi in ihr Mix kriege, der scheiße klingt so. Ne?
Ja, verstehe.
Da habe ich das Rack dahingestellt und ich kannte den Typen nicht. Mittlerweile kenne ich ihn, der Pauli Kunz, mega geiler Tonmann, der dann zu mir sagte, nee, Alter, das gibt's doch nicht. Ich mache den geilen Sound.
Mhm.
Ich so, Alter, nee, guck mal, hier die Band, das ist total zusammengewürfelt. Da steht ein 412er Marshall rum, saulauter Schlagzeuger. Ich hupe rum, drei Sänger. Das wird unerträglich auf dieser Bühne. Und ich mache mir den In-Ear-Sound. Nee, Mann. Der hatte keinen Bock, dass ich ihm den Job abnehme sozusagen. Ne? Ja, cool klar. Auch. Und dann, komm, lass, ich mach dir das.
Ja.
So, okay, wenn du es machen willst. Dann hat er mir da in Windeseile wirklich einen sehr, sehr passablen Sound hingeschraubt. Und ich hatte dann nur so gesagt, ja, aber irgendwie waren jetzt viel zu viel Low-End. Sagt er, echt? Was hast du für Hörer? Und ich so, die Vierer irgendwie von Vision damals irgendwie. Ach so, ja, warte mal gerade. Ging ans Pult und schraubte was rum und dann war genau das weg, was mich genervt hat. Ach so, ich dachte, du hast andere Hörer. Und das war so, hä, Alter, du hast mir jetzt in 3 Minuten einen Mörder-Sound dahin geschraubt. Irgendwie. Mhm. Das war total zufriedenstellend, dass man einen Typ wirklich genau weiß, was er tut. Und solange man miteinander redet, und dann, alles klar, wir sind beide Profis, das ist total cool gelaufen.
Das gibt's auch, ne?
Ja, das war richtig geil.
Ich hatte das auch mal mit meiner Akustikgitarre, die ja auch für so eine große Bühne manchmal schwer zu mischen ist, so Piezo-Sound und so, ne? So eine Takamine war das. Und dann habe ich irgendwie auch schnell irgendwie versucht, da klarzukommen. Und dann hat mir der Monitormann einen mega Akustik-Gitarren-Sound auf die Bühne geballert. Die war so richtig angenehm komprimiert, war laut, aber nicht am Hupen so, ne? Ja. Und habe ich auch gemerkt, so krass, es war auch keine In-Ear-Situation, es waren Wedges und es klang laut, fett mit Akkuklampe und ich konnte wirklich auch geil spielen. Und ich hatte schon öfter mal so dieses Phänomen, dass mit Wedges so eine Bühne richtig gut klang. So, ja. Und wenn man mit In-Ear-Monitoring unterwegs ist, dann ist man ja so, ja, man hat ja schon alle möglichen Erfahrungen gemacht, dass Wedges rumhupen und dass es einfach alles total wild klingt. Wir hatten zum Beispiel auch mal, ich hatte mit Luperma eine kleine Tour gespielt, Künstler aus Berlin. Und wir haben, ich glaube in Jena gibt es eine tolle Bühne, da haben wir mit Gregor auch schon gespielt. Heißt das nicht Kulturbühne? Kannst du dich erinnern? In Jena, so ein schöner Platz, ein bisschen so, sieht aus wie so ein kleines Mini-Stadion. Und man guckt auf so einen Turm, ich glaube Kulturarena, ich glaube so hieß
es. Ja, ich erinnere mich.
Ich glaube Jena war das. Und da bin ich auch auf die Bühne gegangen, wir hatten Wedges und die haben auch innerhalb von ein paar Minuten einen mega Sound hingeschraubt. Es hat Druck gehabt, es hat Spaß gemacht, es kam aus allen Richtungen, kam tolles Zeug geflogen, die Snare klangen bei mir auf dem Monitor richtig fett. Ich habe alles bekommen und das sind so Typen, die wissen dann ungefähr, was ein Musiker so braucht auf dem Monitor, mischen das mal hin und dann brauchen wir vielleicht noch nur so zwei, drei Sachen zu sagen und es klingt aber fett so noch. Das ist natürlich super schöne Erlebnisse, die man als Musiker so hat. Und man muss sich nicht einschleimen bei denen. Es passiert automatisch.
Ja, manchmal ist das so. Es ist eine menschliche Sache. Ist einfach so. Es ist Können. Mhm. Es ist Resilienz.
Es ist Resilienz. Und es ist eine Kontrolle, die vollkommene Kontrolle über diverse Paradigmen wechseln, die unter Umständen auch bei Mischpulten entstehen.
Ja, aber es bleibt so, dass es immer darum geht, man will ja das Geilste rausholen. Was ich kacke finde, wenn man das Gefühl hat, der oder diejenige hat keinen Bock. Das ist einfach doof.
Das gibt's auch.
Das gibt's leider häufig auch, muss man auch sagen.
Muss man auch sagen.
Und das ist nicht geil, ist einfach so. Auf beiden Seiten auch klar irgendwie. Aber glücklicherweise ist es häufig auch so, dass man einfach auf coole Leute trifft und dann irgendwie geile Sachen passieren irgendwie. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt, das kann ich nur sagen, dadurch, dass ich mich häufig da reinversetzen musste. Und da irgendwie mit Technikern geredet habe, total viele Fragen auch gestellt habe an meine Jungs immer und was können wir machen und was wäre denn und welches Pult und welche Anlage und wie kriegen wir das denn hier hin und warum anwinkeln und ein Centerfill, Nearfill, diese ganzen Sachen, das einfach mal zu verstehen, wie man Sachen verbessern kann und wie man auch die Techniker glücklich machen kann.
Ja, ja.
Das hat mir total viel geholfen, das einfach mal so zu kapieren.
Ja.
Und
aber es ist auch ein Lernprozess. Ich muss auch echt sagen, ich habe mich früher auch manchmal vielleicht selber falsch verhalten, weil ich dachte, nee, mein Verstärker, der ist halt so laut. Wie kippen, das sieht scheiße aus, ich mag meinen Verstärker nicht kippen. Es muss, ne, so. Oder ich kann seinen Verstärker hochstellen. Natürlich, ich habe meinen Verstärker lieber auf dem Boden stehen. Es ist einfach, ich habe immer so das Gefühl, es klingt besser, wenn er auf dem Boden steht. Ne? Man hat ja natürlich auch seine Philosophie. Aber wie kriegt man das kommuniziert, wenn man so sagt, okay, ich weiß, wie mein Sound cool ist, ich weiß, wie ich mich wohlfühle, dann will jemand das ändern. Das ist ja immer erstmal ein Eingriff in deine Welt. Ne? Und da muss man natürlich dann ein bisschen abwägen. Aber wenn der Front of House gute Argumente hat und dann sagt, ja, ich weiß, ich kenne das, dass das so besser klingt, aber probier's doch mal so. Und vielleicht fühlst du dich ja sogar wohl. Und dann war es vielleicht trotzdem gut. Das hat auch mal funktioniert. Ne? Also ich glaube, generell kann man sagen, vielleicht ein bisschen Offenheit mitbringen und ein bisschen flexibel sein. Auf beiden Seiten hilft natürlich. Ne? Manchmal hat man keinen Bock, flexibel zu sein, weil man halt eine Vorstellung hat. Und gerade bei Musikern ist es ja schon so, dass man halt eine klare Soundvorstellung oft hat von dem, ob die jetzt gut oder schlecht ist, nach vorn raus, ist erstmal egal. Hauptsache man macht so, dass man sich wohlfühlt.
Oder man arbeitet ohne Techniker. Nächste Woche haben wir einen Gig zusammen,
wo
wir unser eigener Techniker sind, weil der so klein ist.
Das ist eh das Beste.
Wird super klingen.
Das wird ganz toll. Ja, wir haben so richtig schönen Cover-Gig, so zu dritt.
Ja.
Das wird total geil. Lustig.
Weihnachtlicher Cover-Gig mit geliehener Anlage und sich selbst übers iPad abmischen.
Ja, für die Sparkasse.
Ja, Ist für die Sparkasse?
Ich habe mal für die Sparkasse gespielt, das war sau lustig.
Hast du schon mehrfach erzählt?
Ja, da bin ich, habe ich das hier schon erzählt?
Hast du schon mehrfach hier erzählt?
Mensch, das fällt mir immer wieder.
In Speyer.
Ich bin da überhaupt nicht mehr resilient. in Speyer, genau, wo dann die Geldautomaten neben mir dann so.
Genau.
Das war das. Ja. Also könnt ihr vielleicht mal, wenn man jetzt wüsste, welche Folge das war, könnte man darauf hinweisen, aber ich weiß es nicht mehr.
Das waren, als wir über skurrile Gig-Erfahrungen geredet haben.
Ja, genau.
Das war, da hast du das mal erzählt.
Ja, ihr könnt ja einfach mal alle Podcasts hören von hier aus. Irgendwo kommt das vor.
Aber jetzt ist es so, dass wir zum Soundcheck gehen und uns mit unserem FOH-Mann streiten werden.
Wir schleimen uns aber erstmal ein bei ihm, weil ich mache ihm jetzt erstmal einen wunderbaren grünen Tee.
Ja.
Mal gucken, was er dazu sagt.
Ja.
Und dann.
Ich bringe ihm ein Calippo-Eis an den FOH.
Oh ja, das machst du.
Oder?
Und dann können wir ihn mal so das leicht massieren noch.
Ja.
An jeder Schulter.
Beidseitig die Resilienz aus ihm rauslocken.
So ein paar Trauben noch hinhalten.
Ja, komm, lass mal machen. Da freut er sich. So, schönen Tag.
Tschüss. Tschüss. Thank you.